Hallo und willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für alleinerziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kinder- und Familienbildung, Kinderschutzfachkraft und Life-Coach. Und heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für dich. Ute Weils ist Psychologin und Heilpraktikerin und wir sprechen über das Thema Vertrauen, Intuition und wie wir auch trotz einer Lebenskrise, die uns vielleicht in unserem Vertrauen so erschüttert hat, wieder ins Vertrauen finden können und auch mehr Zugang zu unserer inneren Stimme, zu unserer inneren Weisheit verschaffen können. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles, inspirierendes Interview geworden und ich bin mir sicher, dass du dir hier einiges draus mitnehmen kannst und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Frau Walz, ich freue mich, Sie heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Sie sind Diplompsychologin, Heilpraktikerin und Autorin. Wir sprechen heute vor allem über das Thema Vertrauen und wie wir gerade auch in aufwühlenden und herausfordernden Lebenssituationen wieder einen Zugang zu unserer Intuition, zu unserer inneren Stimme finden. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und ich schlage vor, dass Sie zu Beginn doch einmal sich selbst persönlich und auch Ihre Arbeit einmal vorstellen.
Vielen Dank, Frau Herder. Es ist echt schön, bei Ihnen zu sein. Sie machen ja da eine ganz tolle Sache mit Ihrem Podcast. Okay. Und da ist es eine besondere Ehre, auch mitmachen zu dürfen. Ja, Sie haben es schon erwähnt, ich bin Diplompsychologin, habe dann noch den Heilpraktiker dazu gemacht, also ein bisschen ein unkonventionellerer Weg und habe dann eine eigene Praxis eröffnet vor über 21 Jahren. Und bin inzwischen aber sehr auf Psychotherapie aus dem Blickwinkel der Traumaforschung spezialisiert. Und das ist tatsächlich mein Traumjob. Ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe meinen Beruf sehr und bin auch sehr dankbar, ihn machen zu können. Und habe mir mit dem Herausgeben meines Buchs letztes Jahres mit dem Titel Himmel leben auch noch mal einen anderen Traum erfüllt. Und habe immer wieder auch selber erlebt, dass ich ein Stück weit geführt wurde, auch wirklich durch Intuition, durch andere Menschen, die mir Impulse mitgegeben haben, die sich dann ganz richtig angefühlt haben. Und Vertrauen war immer wieder ein großer Teil meines Lebensweges auch. Sonst wäre ich heute wirklich nicht da, wo ich jetzt bin. Und da, wo ich jetzt bin, ist echt richtig gut. Also von daher finde ich das Thema richtig toll und schön, dass wir das heute gemeinsam auch machen können.
Wenn Sie jetzt das teilen mögen, welche Rolle hat Vertrauen in Ihrem Leben gespielt? Also wenn Sie so einsteigen würden, mal bei Ihrer persönlichen Geschichte, wo es auch so ums Thema Vertrauen ging, wo würden Sie da beginnen?
Tatsächlich bei dem, was ich gerade schon kurz erwähnt habe, dass es immer so ein bisschen ein unkonventionellerer Weg war als die Menschen um mich herum. Ich habe lange nicht gewusst, was ich überhaupt machen soll. Dann hat irgendjemand was von Psychologie erzählt und zack, war bei mir klar, das studierst du. Dann war es aber auch im Studium wieder ganz interessant. Viele Menschen, viele Kommilitoninnen und Kommilitonen wussten so schon ganz klar, wohin ihr Weg geht. Und für viele war natürlich auch, wenn sie Therapie machen wollen, ganz klar, dass sie den Weg der Kassenzulassung wählen, also nochmal die Ausbildung weitermachen. Und irgendwie hat sich das bei mir tatsächlich nicht stimmig für mich selber angefühlt. Und es war da auch nicht immer leicht, mir zu vertrauen. Ich wurde ja auch angefragt, warum magst du das nicht? Aber ich habe dann eines Tages tatsächlich vor einer Heilpraktikerin, bin ich gestanden so rum, und habe sie von ihrem Beruf erzählen hören. Und auf einmal war mir klar, ja gut, dann mache ich jetzt auch noch den großen Heilpraktiker nach dem Abschluss des Studiums und eröffne so eine Praxis. Und das alles wäre nicht gegangen, wenn nicht irgendeine Stimme in mir immer wieder gesagt hätte, nein, Ute, das magst du nicht oder das magst du.
Können Sie sich noch erinnern, wann Sie diese Stimme so zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen haben? Gab es da so einen Moment? Oder haben Sie schon immer eigentlich sehr davon leiden lassen?
Also ich glaube, dass es schon immer da war. Das würde ich jetzt heute aus meiner Perspektive heraus sagen, weil ich sicherlich schon oft nicht diese ganz typischen Dinge gemacht habe wie andere. Aber so wirklich bewusst verstanden, dass mich da etwas führt, das habe ich sehr viel deutlicher eigentlich durch meine eigene Form von Therapie und Ausbildung und Fortbildung, weil es ist immer noch so ein Schmunzelmoment zwischen mir und meiner ganz langjährigen Mentorin, bei der ich unglaublich viel gelernt habe. Ich bin zur ersten Sitzung, zum ersten Gespräch hin und habe sie gefragt, ob sie mir einfach helfen kann, noch Methoden zu erlernen. Und dann hat sie kurz innegehalten und hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Aber ich werde Ihnen helfen, sich selbst besser zu vertrauen. Und das hat sie wirklich ganz wunderbar geschafft, das muss ich ehrlich sagen. Also das war wirklich so ein richtiger Aha-Moment, weil in dem Moment, wo sie diesen Satz ausgesprochen hatte, wusste ich wieder, hier bist du richtig. Darum geht's.
Ja, und jetzt in Ihrer eigenen Arbeit haben Sie ja, Sie arbeiten ja auch ganz viel mit Menschen, die wahrscheinlich dann auch in vielen diesen herausfordernden Situationen sind, wo man sich fragt, okay, was ist jetzt der richtige Weg für mich? Wie treffe ich jetzt die richtige Entscheidung? Ich weiß gerade nicht, wohin ich gehen soll oder wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Wie helfen Sie da den Menschen, die zu Ihnen kommen, in Ihrer Praxis, sich wieder mit dieser inneren Stimme zu verbinden?
Das ist tatsächlich ein Prozess. Also so eine schnelle Antwort kann man da leider immer gar nicht geben. Aber es geht über verschiedene Wege, die wir oft gemeinsam erarbeiten, die Klientinnen und Klienten und ich, weil mir immer ganz wichtig ist, dass der individuelle Weg stimmen muss. Es gibt aber so kleine Möglichkeiten, die guten Zugang ermöglichen im Sinne von Körperwahrnehmungen trainieren, im Sinne von erstmal verstehen lernen, zum Beispiel, warum fällt es uns so schwer, nicht zu vertrauen. Erstmal auch die Systematik unseres Nervensystems dahinter zu verstehen. Und über diese Mischung aus Verstehen, kleinen Übungen und dann natürlich aber auch immer wieder das Bestärken der Person selbst. Darüber kommt man sehr deutlich weiter. Ich sage auch immer gerne zu den Menschen, die zu mir kommen, letztendlich sind Sie alle, seid ihr alle die Experten, nicht ich. Ich kann nur Hilfestellung leisten. Aber im Endeffekt weiß es am Ende jeder für sich selbst tatsächlich am besten. Und das kann ich einfach nur begleiten.
Glauben Sie denn, dass Vertrauen etwas ist, was wir im Laufe des Lebens uns selbst gegenüber verlieren, was eigentlich von Anfang an da ist? Oder glauben Sie, dass das etwas ist, was geschaffen werden muss?
Tatsächlich beides. Grundsätzlich ist es in uns angelegt. Aus dem Grund heraus, dass es für die Biologie natürlich am besten ist, wenn wir uns selbst vertrauen können. Wir sollen ja die Wahrnehmungen, die Gefühle, die wir haben, möglichst effektiv umsetzen. Und da macht es Sinn, uns selbst zu glauben und selbst zu vertrauen. Aber wir verlieren es eben. Und weil wir es verlieren, müssen wir es manchmal später eben erst lernen und manchmal auch ein Stück weit erst wieder schaffen, überhaupt ins Vertrauen zu kommen.
Glauben Sie, da geht es vor allem in dieses Vertrauen in mich selbst oder auch in das Vertrauen irgendwie, ja, in etwas Größeres, in das Leben, dass ich irgendwie auch geleitet bin, dass es irgendwie schon, man sagt ja auch manchmal, dass die Dinge auch für mich passieren, dass ich mich auch darin vertraue oder ist es aneinander geknüpft?
Ich finde, letztendlich ist es aneinander geknüpft. Ich glaube, dass wenn wir in ein gutes Vertrauen in uns selbst kommen, also wenn unsere Wahrnehmung für uns selbst wieder gut und offen ist, wenn wir dem Glauben und Vertrauen, was wir zum Beispiel in uns fühlen und spüren, dann verknüpfen wir uns tatsächlich mit etwas Größerem. Und da gibt es ja ganz interessante Forschungen, zum Beispiel aus dem Bereich der Herzintelligenz, die auch nachgewiesen hat, wenn es darum geht, Dinge im Voraus zu erspüren, also das, was wir gerne auch unter dem Begriff Intuition bezeichnen, dass da tatsächlich die größte Rolle das Herz spielt. Also unser Herz ist das Wahrnehmungsorgan für Intuition oder für etwas, was größer ist als wir.
Spannend, ja. Also da gibt es tatsächlich Forschung zu, dass das Herz dieses Organ ist, was was spüren kann, also woher quasi Intuition kommt.
Ja, das finde ich auch faszinierend. Das ist wirklich eine Forschung von McGrady und anderen, die ganz explizit darauf abgezielt hat, können wir schon im Voraus Dinge erspüren. Also ganz simpel ging es darum, es wurden den Versuchspersonen Bilder gezeigt von ganz neutralen Situationen und Inhalten und Bilder mit emotionalen Inhalten. Und dazu wurden aber Messungen genommen vom Herzen, vom Gehirn. Und dann hat man eben dieses ganz Erstaunliche festgestellt, dass tatsächlich vor diesen emotionalen Bildern, davor, also Sekunden davor, die Menschen reagiert haben. Also es konnte gemessen werden, dass da Reaktionen stattfinden. Und das Hochspannende war, dass diese Reaktionen tatsächlich zuerst am Herzen stattfinden. Mhm. Und dann wird das sozusagen ins Gehirn weitergeleitet und weitergesendet. Und das war eben so mal eine Voraussetzung, die gesagt hat, das Herz ist unser Organ für die Intuition. Und das hat bei mir natürlich sowieso offene Türen eingerannt, weil ich ja sowieso der Überzeugung bin, dass das Herz, dass die Liebe einfach die größte Kraft ist, die wir haben. Und letztendlich auch wirklich die Kraft ist, aus der Weisheit und Intuition kommen. Anders geht's gar nicht. Mhm. Und verrückterweise ist es ja auch genau die Selbstliebe, die so wichtig ist, uns überhaupt wieder ins Vertrauen und auch ins Selbstvertrauen hineinzuführen.
Das hängt dann alles so miteinander zusammen, ne?
Genau.
Gibt es in Ihrer Ansicht so einen Unterschied zwischen einer Intuition oder inneren Weisheit und einem Bauchgefühl?
Also ich würde sagen, ein Bauchgefühl ist für mich etwas, was mir in einem Moment, für diesen Moment, ein gutes Signal senden kann. Fühle ich mich wohl damit? Fühle ich mich entspannt? Oder merke ich, da entsteht vielleicht eher so ein Stressknoten im Magen? Dann könnte ich eher von Bauchgefühl reden. Intuition, Weisheit geht für mich tatsächlich sogar noch ein Ticken darüber hinaus. Also Weisheit definieren wir ja immer sehr gerne als die Verarbeitung von Erfahrungen. Deswegen nennen wir ja immer gerne ältere Menschen als Weise, weil die natürlich viele Erfahrungen schon machen konnten und auch verarbeiten konnten. Während bei Intuition geht es ja vielleicht schon ein Ticken so ein bisschen wie ein kleiner Blick in die Zukunft, wobei wir immer nicht diesen Blick klar haben, sondern einfach Signale bekommen. Warum, wissen wir vielleicht nicht, aber dass wir jetzt eher in die Richtung tendieren oder eben in eine andere Richtung tendieren. Ich glaube, dass wir bei Weisheit und Intuition tatsächlich mit etwas Größerem verbunden sind, was uns einfach durchs Leben führt. Ob das jetzt eher einfach die Evolution ist, die da in uns spricht, oder noch Dinge, die darüber hinausgehen. Ich glaube, das darf auch jeder und jeder für sich selber ein bisschen definieren. Die einen sehen das sicherlich spiritueller, so wäre ich jetzt. Andere vielleicht weniger, aber es ist eine Kraft. Es ist eine Kraft, die da ist in uns.
Jetzt ist ja so, dass ich diesen Podcast speziell vor allem für Mütter aufnehme, für alleinerziehende Mütter. Also häufig Frauen, die, naja, so eine familiäre Trennung ist ja in ganz, ganz vielen Fällen erstmal eine Lebenskrise und wirft ziemlich viel durcheinander. Und auch gerade, wenn wir über das Muttersein reden, dann haben wir auch das Wort Intuition ja irgendwie auch oft irgendwie so parat. Was glauben Sie, inwiefern kann jetzt so eine familiäre Trennung, wo es eben auch darum geht, dass sich dann natürlich Mütter auch vielleicht viele Sorgen um ihre Kinder machen, Sorgen um ihr Leben, die Lebenssituation gleichzeitig auch mit Gefühlen wie Trauer und Schmerz zu tun haben und sich da einfach ganz viel vermischt. Was kann Müttern helfen, in so einer Krise wieder ein Stück weit in dieses Vertrauen zu finden? Weil ich glaube eben, es ist ja leicht zu vertrauen, wenn gerade alles in Ordnung ist. Es ist ja super schwer zu vertrauen, wenn gerade das Gefühl, das ganze Leben durcheinander gewirbelt wird.
Das ist richtig. Und dafür würde ich kurz erstmal erklären, warum wir in solchen Situationen eben in einen Vertrauensverlust rutschen, manchmal fast rutschen müssen, und würde dann noch auf die Frage direkt eingehen. Also mir selber hat einfach geholfen zu verstehen, dass es wirklich Erfahrungen gibt, die unser Nervensystem als nicht aushaltbar erlebt, als nicht erträglich, vielleicht auch als nicht bewältigbar. Das kann ein großer seelischer, aber natürlich auch körperlicher Schmerz sein. Aber auch Erfahrungen von Hilflosigkeit und Ohnmacht spielen da eine große Rolle. Und weil wir das manchmal gar nicht anders überstehen, aus der Biologie heraus würde ich jetzt auch sagen, überleben könnten, wenn wir wirklich alles dabei fühlen würden und alles wahrnehmen würden, was da passiert, schaltet unser System eben die Selbstwahrnehmung runter, aber eben auch diesen Zustand, mir selbst zu vertrauen. Also es ist besser, ich dämpfe den Schmerz einfach mal ab. Dadurch fühle ich ihn aber natürlich auch nicht sonderlich gut und habe schon so ein Stück es verloren, mir selbst darin zu glauben. Und natürlich wird es dann immer noch besonders schwer, wenn mir ja auch Frauen erzählen, dass sei es der Partner oder Ex-Partner dann ja auch Sätze sagt, wie ohne mich kannst du eh nicht überleben oder du kriegst doch eh nichts auf die Reihe. Das schwächt ja zusätzlich noch das Vertrauen. Und manchmal ist es auch verrückt, dass es auch so ganz gut gemeinte Ratschläge von Familie oder Freundeskreis sind, die vielleicht helfen wollen, aber eben sagen, komm, so schlimm ist es doch alles nicht und das schaffst du schon und ach, andere Paare haben doch auch Probleme. Mhm. Und selbst das kann vertrauensschwächend sein, weil vielleicht in mir ja eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Erfahrung auch stattfindet. Und so mischt sich das. Also dieser Schutzmechanismus, mir nicht zu vertrauen, damit ich den Schmerz besser überlebe. Und natürlich auch Aussagen von außen, vielleicht auch leider eine unglückliche Erziehung, schlechte Erfahrungen in der Schule, die mir eh schon früh das Selbstvertrauen genommen haben. All das spielt dann natürlich zusammen. Und dann wird es unglaublich schwer, sich zu vertrauen, sich noch sicher zu fühlen. Und warum ich das Ganze jetzt so ausführlich erklärt habe, ist, weil ich es so wichtig finde, verrückterweise genau dem erstmal zu vertrauen. Also zu verstehen, dass dieses Nicht-Vertrauen tatsächlich nur ein Schutz ist. Ich erlebe manchmal, dass wir darüber schon besseren Zugang zu uns bekommen, weil wir dann aufhören können, es zu verurteilen. Ja, ich bräuchte doch mehr Selbstvertrauen, Selbstoptimierung. Nein, es ging einfach nicht anders. Es war ein Schutz in dieser Situation und als solcher ist er legitim. Und dann aber natürlich Schritt für Schritt wieder hineinwachsen ins Vertrauen. Deswegen würde ich tatsächlich als erstes mal eine kurze Übung machen. Und wenn ihr Zuhörerinnen das mal kurz mitmachen wollt, dann lade ich euch herzlich mit ein. Es ist ganz einfach. Bei mir heißt die Übung Boden spüren. Das heißt, es geht jetzt nur darum, dass wir bewusst hineinspüren, wie unsere Füße den Boden wahrnehmen. Es muss gar nichts Großartiges dabei passieren. Es geht wirklich nur um diese Wahrnehmung. Und das Schöne ist, mit dieser Wahrnehmung des Bodens unter uns. Im Übrigen kann man das im Stehen, im Sitzen, die Künstler auch im Laufen machen, aber ich empfehle natürlich Stehen oder Sitzen. In dem Moment, wo wir Boden spüren, geben wir unserem Gehirn schon ein Signal von Sicherheit. Ich sage immer gerne so, wir sind ja Landtiere. Wir schwimmen nicht, wir fliegen nicht. Wir bewegen uns auf dem Land. Und als Landtiere brauchen wir Boden unter den Füßen. Und wir kennen ja den Spruch, mir hat es den Boden weggezogen unter den Füßen. Also, noch einmal kurz den Boden spüren. Und damit haben wir unserem Gehirn schon ein Signal von Sicherheit gegeben. Das Zweite ist, dass diese Übung schon eine erste Selbstwahrnehmungs- oder Körperwahrnehmungsübung ist. Und damit trainiere ich schon das Gehirn wieder, mir selbst zu glauben und mir selbst zu vertrauen. Vor allem in dieser Kombination mit Sicherheit ist das immer schon ein erster guter Anfang. Und ich kann es immer nur jedem empfehlen, wenn du das einfach mal ausprobieren willst, machen willst als Zuhörerin, mach es so oft wie möglich. Es muss gar nicht lang sein, aber immer mal wieder. Das geht beim Abspülen genauso wie beim Einkaufen. Es geht, wenn ich einfach nur da sitze, selbst wenn ich müde und erschöpft bin. Mein Gehirn kann den Boden spüren.
Ja, total schön. Dankeschön. Ich habe das tatsächlich intuitiv damals auch manchmal so gemacht, wenn ich irgendwie gefühlt so überwältigt von meinen Gefühlen war oder auch von dieser Ohnmacht oder Ängsten. Ich habe mich manchmal auf den Boden gelegt.
Ja.
Ich habe einfach flach auf den Boden gelegen und nur geatmet. Ja, eigentlich nicht so, aber das hat mich schon unheimlich beruhigt. Ne?
Ja.
Das ist auch, es ist einfach so eine Erdung irgendwie.
Ganz genau.
Und es ist, glaube ich, so, und das fehlt mir persönlich auch in manchen, ich glaube, gerade wenn wir so Bereich der Verhaltenstherapie oder so häufig sprechen, dann wird viel auf kognitiver Ebene versucht zu lösen, über Gespräche, doch ich denke mal, das sehen Sie ähnlich.
Ja.
Wir müssen den Körper eben mitnehmen. Ne?
Richtig.
Also wir sind halt, wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, es funktioniert immer nur, wenn wir den Körper auch mitnehmen und wenn wir auch auf die Signale unseres Körpers hören. Ne? Und ich glaube, dass unser Körper uns auch mit als erstes oft schon, glaube ich, zeigt, wo sind hier Signale, wo läuft hier was nicht richtig. Wir das nur so oft übergehen, weil wir das irgendwie so ein bisschen verlernt haben, auf unseren Körper zu hören.
Ja. Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Und das ist ein wunderbares Beispiel, was Sie gerade gebracht haben. Intuitiv haben Sie gespürt, was Ihnen gut tut.
Ja.
Und so oft ist das eben weg. Wir wachsen nicht auf damit, dass wir unseren Körper gut wahrnehmen. Wir sind eher körperlich, finde ich, oft mit Leistungsgedanken überzogen. Egal, ob das jetzt Sport ist, wo es um Leistung geht, ob es natürlich um das Aussehen geht. Dabei ist unser Körper so ein Wunderwerk. Ich kann es gar nicht anders sagen, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Es ist so großartig, was unser Körper macht. Und ja, er gibt uns Signale.
Ja, und ich glaube auch, das ist auch dieses, was ja auch oft bei so einer Trennung das Thema dann ist, vielleicht auch, wenn diese Trennung sehr plötzlich gekommen ist und man jetzt auch vielleicht nicht diejenige war, die sich getrennt hat, sondern getrennt wurde, dass da ja auch erstmal so ein komplettes Misstrauen in sich selbst ist und in alles, weil jetzt ist hier was passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Kann ich meiner eigenen Wahrnehmung denn jetzt überhaupt noch vertrauen? Und da, spätestens da, stelle ich ja meine eigene Wahrnehmung schon total in Frage. Was ja häufig so auch schon früher in meinem Leben passiert ist. Ne? Dadurch und so bin ich als Kind richtig gespiegelt worden. Ne? Habe ich vielleicht da schon erfahren, meine Gefühle, so wie ich sie eigentlich fühle. Und dann sagt aber Mama oder Papa so, nein, das stimmt so nicht oder das ist zu viel oder so. Das heißt, ich habe dann ganz schnell dieses Gefühl in mir, oh, kann ich meiner eigenen Wahrnehmung jetzt überhaupt noch vertrauen? Und das erlebe ich auch ganz viel oder erfahre ich von Frauen, die auch so eine Trennung hinter sich haben, dass sie manchmal sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, jemals noch mal einem Mann zu vertrauen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, jemals noch mal eine Beziehung zu vertrauen, weil ich bin so erschüttert worden in meinem Vertrauen, dass ich gar nicht weiß, wo ich das nochmal hernehmen soll. Haben Sie auch die Erfahrung, dass Menschen in ihrer Praxis, die solche Erlebnisse hatten, damit kommen?
Ja, das ist tatsächlich häufiger, als es einem lieb ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und da gehe ich aber wirklich gerne so vor, dass ich sage, der erste Schritt ist, sich selbst wieder vertrauen zu lernen. Denn am Ende des Tages bedeutet Selbstvertrauen für mich zwei Sachen. Es bedeutet das, was wir gerne oberflächlich definieren als ich kann etwas, ich bekomme etwas hin. Aber für mich gibt es noch eine tiefere Schicht des Selbstvertrauens und das ist die Schicht, und selbst wenn ich es nicht hinbekomme, kann ich damit zurechtkommen oder aber ich kann lernen, damit zurechtzukommen. Und das ist mir erstmal wichtig, wenn ich auch bei mir erlebe, wütende, traurige, verzweifelte Frauen, vereinzelt im Übrigen auch Männer, die möchte ich hier jetzt auch gar nicht aussparen, aber ich weiß ja, dass es einfach immer eher die Frauen, die Mütter sind, die sich da auch die Sachen wie jetzt einen Podcast anhören oder zum Beispiel in meine Praxis kommen. dann ist es mir wirklich erstmal wichtig, da wieder anzufangen, sich selbst vertrauen zu lernen. Wenn ich das kann, kann ich auch lernen, wieder einem Partner zu vertrauen, aber jetzt vielleicht noch ein bisschen tiefer, nämlich in der Hinsicht, dass immer unter dem Vertrauen an den Partner mein Selbstvertrauen als Grundlage steht. Ich glaube, es ist einfach auch gemein, dass wir in Beziehungen hineingehen mit diesem grundsätzlichen Gefühl von, das ist die Person, die mir jetzt vielleicht überspitzt, aber ich sag's jetzt mal so, all das, was ich in meinem Leben vermisse, geben kann. Und das kann natürlich kein anderer Mensch. Das ist das Problem. Aber dann kommt eben ja oft eine schlimme Erfahrung, wenn sich das Ganze auseinanderdividiert, wenn es zu einer Trennung kommt, wenn es dann auch noch zu ganz hässlichen Szenen kommt. Und dann wieder erstmal zu sich selber zurückzufinden. Das ist natürlich diese Hauptaufgabe. Und ich will es auch nicht bagatellisieren. Das macht man halt leider nicht mit einem Schnipp. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Aber das, was mir dabei ganz, ganz wichtig ist, ist immer den Menschen, die zu mir kommen, mitzugeben. Jedes Gefühl darf da sein. Also erstmal wieder zulassen, was ich überhaupt spüre, ein bisschen die Tür dafür öffnen, Worte dafür zu finden. Das passiert dann natürlich auch in meiner Arbeit. Aber dann erstmal merken, es darf da sein. Das ist ein erster Schritt Richtung Vertrauen und dadurch ein großer Schritt Richtung Selbstvertrauen. Denn unsere Gefühle sind nicht fehlerhaft. Das Problem liegt in dem, was passiert ist, was uns geschehen ist, vielleicht sogar in der Traumatisierung, die geschehen ist. Aber das, was wir empfinden, sind ja alles nur Schutzreaktionen, Hinweise, dass da einfach gerade was nicht richtig läuft. Also unsere Gefühle, Empfindungen und Wahrnehmungen sind richtig. Das ist mir erstmal die ganz große Botschaft. Nur daraus kann ich dann weitergehen und mich selbst auch weiterentwickeln.
Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, was Sie gerade gesagt haben, dass einfach ganz, ganz viele Frauen, bestimmt auch Männer, nach so einer Trennung, nach einer familiären Trennung, dass das traumatisierend ist in irgendeiner Form.
Ja.
Ne? Weil am Ende, wie passiert Trauma, indem ich gefühle, ich bin schutzlos ausgeliefert dieser Situation, habe keine Handlungsstrategie. Und das ist ja genau dieses Gefühl manchmal in dieser Situation. Was würden Sie sagen, wenn ich das Gefühl habe als Frau, jetzt in dem Fall, ich bin tatsächlich, hat mich diese ganze Geschichte ein bisschen traumatisiert. Ich war so hilflos ausgeliefert, dann hatte ich vielleicht noch 1, 2, 3 kleine Kinder und musste mich kümmern und ich konnte mich gar nicht um mich kümmern, was ich total gebraucht hätte vielleicht. Was würden Sie so einer Mutter empfehlen, wie kann die... auch wenn sie das, ich kenne ja auch dieses Gefühl oft, ich habe aber auch gar keine Zeit und Therapieplatz kriege ich auch nicht und was da alles dann noch für Probleme mit auftauchen. Was kann ich denn dann erstmal für mich tun? Also Sie haben gesagt, auf jeden Fall dieses Gefühle erstmal alles da sein lassen. Gibt es noch einen weiteren Schritt, wo Sie sagen, oh, das ist elementar wichtig, auch wenn ich jetzt vielleicht akut noch keine Unterstützung habe, aber das kann ich auf jeden Fall schon mal für mich tun.
Ja, also da gibt es eigentlich mehr Möglichkeiten und die müssen alle nicht kompliziert sein, die müssen alle auch gar nicht immer zeitaufwendig sein. Es ist schön, wenn ich mir mal vielleicht 20 Minuten nehmen kann und einfach mal mich selbst nur spüre und mir was Gutes tue. Aber mir ist es oft wichtig zu vermitteln, es geht um eine generelle Haltung, den Tag über sozusagen. Also als erstes Mal möchte ich jeder Person, die hier zuhört, wirklich mal eine Sache ganz, ganz wichtig sagen. Wir haben einen Überlebensinstinkt in uns. Der ist sehr dominant und sehr mächtig. Und dieser Überlebensinstinkt hat uns alle durch schwere Zeiten geführt. Und aus dem Überlebensinstinkt heraus ist nur eine Sache, nämlich, dass wir überlebt haben. Und wenn wir überlebt haben, haben wir alles richtig gemacht. Das mag jetzt überspitzt klingen, aber ich finde diese Botschaft ganz wichtig. Also wirklich jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer, ich kann es nur euch ganz direkt ins Herz rein sagen. Wenn du es bis hierher geschafft hast, und das hast du ja, sonst könntest du jetzt gerade diesen Podcast nicht hören, dann hast du es richtig gemacht. Auch wenn sich das so nicht anfühlt. Ich weiß, ich kenne die Fragezeichen und die Abers an dieser Stelle. Ich kenne sie persönlich, ich kenne sie aus meiner Arbeit. Deswegen sage ich es aber gern nochmal. Das hast du richtig gemacht. Und diese Botschaft erstmal mitzunehmen, also zum Beispiel den Boden zu spüren und mal zuzulassen, hey, ich bin bis hierher gekommen, obwohl ich vielleicht schon ganz miese Zeiten hinter mir habe, obwohl ich vielleicht gerade im Augenblick nicht weiß, wie ich den nächsten Tag überhaupt noch schaffen soll. Aber ihr habt es bis hierher geschafft, also habt ihr definitiv was richtig gemacht. Und das lasst bitte ran an euch. Das ist wichtig. Denn sonst könntet ihr heute nicht da sein für euch selbst und nicht für eure Kinder. Also, es ist schon mal was gut. Und fangt mit kleinen Übungen an. Auf den Boden legen, den Boden spüren. Und ich würde jetzt gerne noch eine kleine andere Übung machen, einfach damit wir gleich ein bisschen was dabei lernen können. Und es ist auch eine Übung, die wir ganz gut im Alltag integrieren können, ohne dass wir groß Zeit dafür brauchen. Die Übung heißt Hand aufs Herz. Und wer es mag, darf das auch rein körperlich machen. Wem es unangenehm ist, bitte lassen. Manche Menschen mögen es nicht, die Hand auf den Brustkorb zu legen, dann bitte nicht. Aber alle, die gerade das Gefühl hätten, ja, probiere ich mal mit aus, probieren es jetzt mal. Genau, wir legen eine Hand oder beide Hände übereinander auf die Herzgegend. Das muss nicht ganz links sein, das darf auch mittig sein, so wie man sich wohlfühlt damit. Und dann spüren wir mal, und zwar vom Brustkorb aus. Der Brustkorb darf jetzt mal den Kontakt mit der Hand spüren. Und ich bin jetzt mal einen Augenblick ruhig, damit wir das alle machen können. Der Brustkorb darf spüren, dass da etwas ist, dass da ein Kontakt ist. Diese kleine Übung aktiviert schon den Vagusnerv. Und die kann ich immer mal wieder im Laufe des Tages machen. Wir machen es jetzt auch gleich nochmal, dann vertieft sich's. Einfach nochmal spüren. Und dann dürfen wir auch gerne loslassen. Und wer mag, kann das immer mal wieder für sich machen. Wem das jetzt eventuell nicht ganz so getaugt hat, empfehle ich jetzt gleich noch eine zweite Übung, weil auch die sehr, sehr effektiv ist und auch den Vagusnerv stimuliert. Und ich wünsche dir jetzt, alle Zuhörer könnten hier jetzt gerade die Frau Hertha sehen. Die hat das nämlich schon. Die hat so einen freundlichen Blick. Das macht sie gerade ganz, ganz wunderbar. Also ich hoffe, dass das, was ihr außen immer auch hört, so ist sie auch wirklich. Das ist richtig sichtbar. Also, ich habe es schon erwähnt. Es geht um den sogenannten freundlichen oder liebevollen Blick. Den liebevollen Blick kann man tatsächlich üben. Man kann ihn zu einer Haltung im Laufe des Tages werden lassen. Und die allermeisten tun sich ganz leicht damit, wenn sie jetzt an ihre Kinder denken. Darf bitte auch etwas anderes sein. Aber versucht euch einfach mal vorzustellen, ihr wollt jetzt jemanden, den ihr liebt, einfach nur durch eure Augen, also nicht mit Worten, sondern durch euer Gesicht und vor allem durch eure Augen zeigen, dass ihr diese Person oder vielleicht auch den Hund, aber dass ihr das entsprechende Gegenüber liebt und liebt habt. Versuch's doch mal, wenn du das gerade hörst oder gerne auch später, aber einfach mal ausprobieren, weil man in der Regel auch merkt, da verändert sich ja was im Gesicht. Also, da passiert was mit uns. Wir haben oft ein kleines Lächeln im Gesicht, aber es passiert auch etwas mit den Augen. Die werden so eine Mischung vielleicht aus entspannt. Sie werden manchmal ein bisschen wie kleiner, mag komisch wirken, aber da zieht sich dieser ringförmige Muskel um die Augen ein bisschen zusammen. Die Augenbrauen sacken manchmal nach unten, wenn sie vorher eher in Anspannung nach oben gezogen waren. Aber das Wichtige ist, man strahlt so eine Wärme aus. So, und dieser liebevolle Blick ist eine wunderbare Übung, um den Vagusnerv zu stimulieren und damit wieder in Beziehung zu uns zu treten und damit am Ende des Tages wieder Vertrauen zu lernen. Aber er ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, um den Blick auf sich selber zu verändern. Also immer, wenn schlimme Dinge passieren, verlieren wir den Blick auf uns. Und da wieder anzufangen, ich darf mich mit einem liebevollen Blick betrachten, ist was ganz Wichtiges und führt uns wieder zu unserem Herzen und damit auch wieder in die Intuition hinein. Und ich gebe echt den Tipp weiter, übt das. Mag verrückt klingen, aber übt das. Und zwar so sehr, dass ihr sogar schafft, euch im Spiegel mit einem liebevollen Blick anzuschauen. Richtig in die Augen schauen und die Liebe durchstrahlen lassen. Und ich höre schon die Aufschreie von manchen, nein, das kann ich nicht. Doch, es geht. Es ist Übungssache und man wächst da rein. Ja. Und dann passiert was ganz Wunderbares. Wir können nämlich lernen, Krisen und Probleme mit diesem liebevollen Blick zu betrachten. Und da eröffnen sich unserem Gehirn oft ganz andere Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Das ist ganz spannend. So, jetzt habe ich aber ganz schön viel erklärt und erzählt, gell? Jetzt sind Sie wieder dran.
Oh, ist so schön. Ich höre noch so gerne zu. Das ist irgendwie so selig. Ja. Ja, ich finde ja auch, also dieses Vertrauen, also auch so als große Ambition vielleicht auch, da wieder wirklich reinzufinden und auch einfach mal vielleicht auch erstmal unkonventionelle Sachen auszuprobieren. Aber ich finde es halt ja auch so wichtig, weil ich glaube, was manchmal passiert, gerade vielleicht auch in so Phasen, ich sag mal jetzt eine Trennung und wir spalten uns so ein bisschen ab von unserem inneren Erleben oder auch von unserem Gefühl, weil es gerade zu schmerzhaft war. Ne, auch jetzt meine Erfahrung, dass ich das Gefühl hatte, eine ganze Zeit lang, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu mir. Mich haben viele Sachen auch so kalt gelassen. Und was macht das mit mir auch jetzt gerade als Mutter, also auch gerade von Mutter, ich hatte einfach ein ganz kleines Baby, mir ging ein Stück weit meine Empathie verloren. Meine Feinfühligkeit für mein Baby, weil ich ja gar keinen Kontakt mehr zu mir hatte. Und das hat für mich auch eine ganz große Ambition, wieder in dieses Fühlen zu kommen und in dieses Mitgefühl für mich selbst und dieses liebevolle Mitgefühl für mich selbst, weil das ich am Ende ja auch total auf mein Kind übertrage.
Ja, ne? Ganz arg, ja.
Ja.
Also das finde ich einen großartigen Punkt, dass Sie den ansprechen. Auch hier sei jedem mitgegeben, wer sich selbst wieder aufmacht auf diesen Weg, sich selbst wieder zu begegnen und sich selbst liebevoll anschauen lernt. Jede Person, die das macht, wird auch merken, der Alltag wird verrückterweise ein Stück leichter dadurch. Es ist nicht mehr alles so stressbesetzt und stressbeladen. Und ich sage es wirklich auch nochmal gern an dieser Stelle. Ich weiß, dass manche von denen, die jetzt zuhören, das im Augenblick nicht können. Und das ist okay. Es ist wirklich okay. Ihr habt es bis hierher geschafft. Ich wiederhole mich. Dann habt ihr es richtig gemacht. Und geht Schritt für Schritt weiter. Man muss es nicht heute können. Selbstliebe soll nicht unter dem Druck der Selbstoptimierung stattfinden. Selbstliebe ist ein riesengroßes Geschenk. Die Empathie wieder zu entdecken, ist was Großartiges. Ich sage wirklich gerne, manchmal Liebe und Mitgefühl ist das, was meiner Meinung nach die Welt rettet. Uns im Kleinen, aber auch im Großen. Und das darf Schritt für Schritt gegangen werden. Sie haben es gerade selber gesagt, es gab am Anfang Momente, wo sie das natürlich nicht konnten. Das ist ganz normal. Und ich sage das deswegen so intensiv gerade, ich merke selber, weil ich so oft ganz wunderbare, tolle Frauen vor mir sitzen habe, reflektierte Männer vor mir sitzen habe. Und sie immer denken, sie machen so viel falsch und machen alles falsch. Und das ist manchmal so gemein. Und dann wird sich gerade noch als Mutter so der Druck gemacht. Ich muss doch besser und liebevoller mit meinem Kind sein. Ja, klar, das ist das Ziel. Will ich ja auch gar nicht jetzt vom Tisch nehmen. Aber es ist ein Weg. Und der Weg beginnt schon damit, diesen Podcast zu hören und natürlich die vielen anderen, die Sie schon herausgegeben haben. Der Weg beginnt mit kleinen Übungen, die ich jeden Tag mache. Immer mal wieder. Das ist kein Druck. Kleine Übungen bringen uns schon extrem weiter. Und dann wächst man da hinein. Ja, und es muss nichts am Anfang klappen. Aber mit der Zeit wird es besser und es wird leichter.
Wie würden Sie Selbstliebe definieren? Weil ich glaube, auch hier gibt es oft so ein ein Missverständnis oder ein falsches Verständnis davon, was Selbstliebe ist. Ich glaube, viele verwechseln es mit einer Form von Egoismus oder Narzissmus. Mhm. Was ist für Sie Selbstliebe?
Also, Selbstliebe hat ganz viel mit dem zu tun, was ich vorhin schon gesagt habe. Es beginnt damit, dass meine Gefühle und Empfindungen da sein dürfen. Es ist jetzt einfach ein sehr pragmatischer Ansatz oder eine pragmatische Definition. Und ich sage auch immer, Selbstliebe hat noch gar nicht so viel damit zu tun, dass ich mich mag. Mag jetzt paradox klingen, aber viele denken dann, oh, ich muss jetzt da irgend so ein tolles Gefühl zu mir haben. Nein, das geht am Anfang oft gar nicht. Selbstliebe bedeutet erstmal, das, was da ist in mir, darf da sein. Und ich kann hier gerne so ein kleines Bild mal skizzieren. Ich sage immer gerne, wenn wir unser ganzes psychisches Leben, unser Seelenleben mal wie ein Haus betrachten, dann bedeutet für mich Selbstliebe, jedes Gefühl, das ich habe, darf hinein in dieses Haus. Und das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt. Das darf eben da sein. Und das muss ich auch nicht mögen. Ich muss mich in dem Moment nicht mögen. Aber den Mut aufzubringen, zu sagen, boah, selbst die Wut auf meine Kinder, die ja gerne, oh, darf ich doch nicht haben, also gerne zensiert wird. Nein, selbst die darf in dieses Haus rein. Die darf da sein. Und das zum Beispiel ist für mich ein schönes Bild von Selbstliebe. Meine Gefühle dürfen da sein und daraus entwickelt sich so ein gewisser Zustand zu mir selbst. Meine Grenzen zum Beispiel besser zu respektieren, mich vielleicht auch ein bisschen mehr zur Wehr setzen können. Denn das ist ja auch ganz oft sehr schwer, wenn ich an Selbstvertrauen verloren habe. Und das, was Sie vorhin angesprochen haben, ist es eben überhaupt nicht. Also ich muss nicht die Größte oder Tollste sein. Ich muss auch nicht um mich kreisen. Das spielt alles bei Selbstliebe gar keine Rolle. Im Gegenteil, es macht mich feinfühliger, einfach verständnisvoller für mich und dadurch interessanterweise eben auch für andere. Also wenn wir Selbstliebe richtig praktizieren, profitieren wir selbst, aber auch ganz deutlich die Menschen in unserer nächsten und auch in der weiteren Umgebung davon.
Ja, ich finde auch, es ist ja überhaupt nicht egoistisch, sondern eigentlich total altruistisch, weil ich gebe ja damit weiter, auch der nachfolgenden Generation. Ne? Wenn wir uns vorstellen, wir hätten alle Eltern gehabt, die sich selber total geliebt hätten, dann wäre, glaube ich, vieles anders. Ne?
Richtig.
Ja, genau.
Definitiv.
Also ich denke auch, und ich sage auch oft so, wenn du dir eine Sache mitnimmst, auch aus dem ganzen Podcast, fang an, netter mit dir selbst zu sprechen. Das, finde ich, ist einer der wichtigsten Punkte diese liebevollen Augen für sich selbst zu haben.
Ja.
Manche gehen so hart mit sich ins Gericht und schimpfen so sehr mit sich. Aber eher zu sagen, auch mal dann so, wie du es bei deinem Kind machen würdest, sowas wie, war vielleicht jetzt doof, aber Mensch, ne, beim nächsten Mal schaffst du es besser. Ist jetzt passiert, ist okay.
Genau.
Und ich glaube, das macht so viel aus, wie wir mit uns selber sprechen, was für eine Haltung. Ja. Und das am Ende ist das Selbstliebe, wenn wir schaffen, da das so zu verändern, dass wir mit uns selbst umgehen, so wie wir mit unserem kleinen Baby umgehen würden.
Genau.
Ja, und dann passiert, oder ich sehe das immer so, ich sage immer erst im Innen, dann im Außen. Und wenn ich das in mir verändere, wenn ich in mir in Kontakt bin und in Vertrauen und in Liebe und in Empathie und Mitgefühl, dann erlebe ich es interessanterweise auch im Außen. Und dann kann ich es auch in Beziehung erleben, dann kann ich es auch nach außen geben. Doch am Ende, es beginnt bei uns immer.
Ja, das ist es. Es beginnt bei uns und wir ziehen dadurch ganz wunderbare Dinge ins Leben. Also das möchte ich auch nochmal, gerade bei dem Thema Intuition und Vertrauen, finde ich das so spannend, was ich schon bei mir selbst persönlich erlebt habe, was schon auch tatsächlich Menschen, die zu mir kommen, erleben, wenn wir immer wieder diese Schritte einüben, der Selbstliebe, der Selbstwahrnehmung und dann auch aktiv zu sagen, ich entscheide mich jetzt auch wieder für ein Stück Vertrauen. Vertrauen in mich, Vertrauen ins Leben, das ist manchmal eine Entscheidung. Und interessanterweise ziehen wir dann wieder die guten Dinge in unser Leben hinein. Das passiert vielleicht nicht immer sofort, aber manchmal schon. Ich denke da gerade auch an die Geschichte mit einer tatsächlich zu dem Zeitpunkt in einer ganz schwierigen Trennung befindlichen Klientin von mir. Und sie berichtete mir in dieser Sitzung sehr von ihren finanziellen Ängsten und Sorgen. Und sie war aber sehr, wie will ich sagen, zugänglich auch für meine Arbeitsweise. Und wir konnten wirklich am Ende der Sitzung einfach uns einschwingen, regelrecht auf dieses Vertrauen. Und sie ist rausgegangen, kam dann zur nächsten Sitzung wieder, aber erzählte mir, dass sie wirklich verrückterweise nach der Sitzung einkaufen war in einem Supermarkt, dort auf dem Parkplatz einen 100-Euro-Schein gefunden hat, ist noch zur Kasse rein, hat gesagt, Mensch, vermisst den jemand, den habe ich gefunden, ich lasse euch den da. Und dann haben die Damen an der Kasse gesagt, ach, wissen Sie was, nehmen Sie den mit. Wenn sich jemand bei uns rührt, wir schreiben uns Ihre Telefonnummer auf, dann rühren wir uns wieder bei Ihnen. Sie hat nie einen Anruf deswegen bekommen. Also sie hat verrückterweise wirklich nach dieser Sitzung 100 € geschenkt bekommen. Es ist so eine verrückte Geschichte. Aber manchmal passiert sowas. Ja. Und das ist für mich auch immer was, Selbstliebe führt auch dazu, dass wir wieder das Gute in unser Leben hineinziehen. Und trotzdem will ich auch an diesem Punkt mal sagen, und ich weiß auch hier, es gibt Menschen, die können es jetzt gerade nicht. Und ich weiß, wie unfassbar schwer das ist, manchmal dann auch das zu hören. Das kenne ich auch. Und deswegen kann ich im Augenblick auch nur sagen, gebt nicht auf. Es gibt Menschen für euch, ob das Freunde sind, ob das jetzt vielleicht jemand wie ich ist. Es gibt diese wundervollen Podcasts hier in der Elefantenreise. Gebt nicht auf, es wird besser. Aber jetzt fühlt euch einfach mal umarmt von uns. Fühlt euch wirklich hier auch gesehen und gewertschätzt, auch wenn wir euch jetzt ja gerade gar nicht kennen oder vielleicht vereinzelt kennen, aber nicht wissen, wer da alles zuhört. Ich glaube, da spreche ich auch wirklich für Frau Hertha mit. Wir schicken euch da wirklich eine ganze Portion auch Liebe und Wertschätzung hier zu euch hin, während ihr das hört.
Auf jeden Fall. Und es ist so viel wert. Und ich kenne auch diesen inneren Kampf oder diesen inneren Kritiker, der dann sagt, es ist doch gerade alles doof und was weiß ich. Und es macht aber so einen Unterschied, wenn du es doch schaffst. Also wenn man es doch versucht, weil ich würde ja sagen, bis heute passieren mir ja große Herausforderungen auch in meinem Leben. Mein Leben ist ja nicht nur, weil ich die Arbeit an mir selbst getan habe oder auch, es hat sich super viel positiv in meinem Leben geändert und gleichzeitig gibt es ja immer noch große Herausforderungen in meinem Leben. Aber ich begegne ihnen mit einer anderen Haltung, was wiederum eine ganz andere Qualität der Herausforderung dann macht. Mhm. Das heißt, sie nimmt mich gar nicht mehr so mit. Also ich glaube, andere würden vielleicht Herausforderungen, die ich so erlebe, als total furchtbar bewerten. Mhm. Und ich bewerte sie einfach anders. Ja. Und am Ende kannst du das für dich selber entscheiden. Nur ich habe für mich entschieden, es ist der viel schönere Weg. Es ist der viel schönere, der leichtere Weg. Und am Ende geht es ja darum, wie willst du dich fühlen? Ich glaube, manchmal, wenn wir zu viel Energie auch in gewisse Situationen stecken, die gerade nicht gut sind, dann werden sie einfach größer. Und genauso können wir das umgekehrt shiften, wenn wir ganz viel Energie in die Dinge auch stecken, die gerade gut sind oder in uns und Selbstliebe, dann wird es da auch größer. Ne?
Ja, absolut. Und,
genau. Ich würde jetzt aber gerne, bevor wir zum Schluss kommen, auch nochmal was über Ihr Buch hören. Das haben Sie am Anfang kurz angeteasert, dass Sie auch ein Buch geschrieben haben. Mögen Sie mir dazu was erzählen?
Ja, wie gesagt, ein Herzensprojekt, ein Traum, den ich mir da auch selber verwirklicht habe. Der Titel des Buchs ist ein bisschen Programm. Ich habe ihn deswegen eben auch Himmelleben genannt, weil es mir ganz wichtig ist, Punkt 1, dass für mich jeder Mensch, jede Person es verdient hat, den Himmel auf Erden zu leben. Und dass es aber Punkt 2 einfach auch unsere Aufgabe ist, den Himmel zu leben. Und darin gehe ich eigentlich viel darauf ein, wie wir das erreichen können. Also das heißt, verstehen lernen, was ich vorhin schon gesagt habe, wie entstehen Traumatisierungen, aber eben auch Übungen, welche, die wir heute jetzt auch hatten, sind da drin. Aber immer wieder auch das Ermuntern zu dieser Haltung sich selbst gegenüber und einfach die Tür zu öffnen, dass wir uns immer wieder auf diesen Weg der Liebe, der Selbstliebe, des Mitgefühls begeben dürfen und ja, ich sage jetzt auch ein bisschen bewusst sogar sollen oder müssten, damit es einfach für uns selbst, aber auch insgesamt für die Welt vielleicht noch ein bisschen besser werden kann, als wie es gerade so ausschaut. Und das war mir einfach ein großes Anliegen, das auch mal zu verschriftlichen sozusagen und herauszugeben. Natürlich zum einen für Klientinnen und Klienten, dass sie auch mal was nachlesen können. Aber natürlich auch dafür, wenn mal jemand anders, der mich jetzt gar nicht kennt, auch sagt, Mensch, könnte interessant für mich sein. Finde ich schön, wenn jemand da was mitnehmen kann.
Gerne. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes. Ich werde es auf jeden Fall auch noch lesen. Ich finde das total toll, dass Sie das rausgeben. Und ich glaube, man kann jetzt auch nach dieser Folge so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was da so drin steht. Und das ist auch so praxisorientiert ist, finde ich auch super. Ich stelle am Ende ja immer noch eine letzte Frage. Ich glaube, da haben wir schon ziemlich viel für beantwortet, aber meine letzte Frage ist immer, wenn Sie sich das vorstellen, dass gerade, ich sage ja immer, ich nehme diesen Podcast eigentlich für eine einzige Frau auf und das ist eigentlich ein jüngeres Ich. Und ich habe immer dieses Bild von dieser Mutter, die ich selber mal war, die ganz am Anfang steht, vielleicht relativ frisch getrennt, was gerade einfach alles vieles, vielleicht auch sehr hochkonflikthaft ist und sie gar nicht weiß, wohin gerade mit ihren Emotionen und Gefühlen und gleichzeitig noch ein kleines Kind hat oder Baby hat und und gerade so das Gefühl hat, wie Sie eben gesagt haben, diesen Boden unter den Füßen zu verlieren. Und wenn Sie dieser Frau, die sich gerade da befindet und die jetzt gerade zuhört, einen Ratschlag geben könnten, welcher wäre das?
Eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was wir jetzt auch besprochen haben. Also anfangen, kleine Übungen machen, realisieren, dass man es bis hierher geschafft hat und dass das, was man bisher ja schon in sich hatte, einen auch weiterhilft. Es ist einfach elementar, ein bisschen für Sicherheit zu sorgen. Wenn ich die gerade im Außen nicht empfinde, dann wie gesagt über Körperübungen gehen, die haben da eine Kraft. Und was mir wirklich auch immer ganz wichtig ist, es gibt diese ganz dunklen Momente in unserem Leben, aber sie sind nicht die Wahrheit über unser Leben. Sie sind in diesem Moment da und da fühlen sie sich auch unglaublich wahr an. Aber sie sind es nicht. Ich finde, die größte Wahrheit ist eben unser Herz. Es ist die Kraft der Liebe. Es ist das, was ja auch Mütter, finde ich, so auszeichnet. Ich glaube, alle, die hier zuhören, haben eine riesengroße Liebe für ihr Kind. Und das hatten sie damals auch wenn jetzt vielleicht manche sagen, ich spüre das aber nicht immer. Doch, es ist ja da und es ist in uns Und das ist eine Kraft, die trägt. Und darauf darf man auch vertrauen, wenn das manchmal alles doch in diesen Momenten nicht geht und zu überwältigend ist, versuchen trotzdem irgendwo Hilfe zu bekommen. Ich weiß, das ist verdammt schwer inzwischen. Mhm. Aber nicht aufgeben. Das klappt trotzdem immer mal wieder. Ob es mal eine Gruppe ist, ob es mal jemand, der eben nicht mit Kassenzulassung arbeitet, wie ich ist. Irgendwo bekommt man schon auch Hilfe her. Auch wenn man es manchmal nicht sieht in dem Moment. Ja. Aber ja, es ist hart. Und trotzdem, und das meine ich jetzt nicht billig, ich meine es ganz, ganz ernst, es wird besser. Es wird besser werden. Denn das tut es.
Ja. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Also Hilfe ist möglich und auch wenn vielleicht nicht immer jetzt und sofort, aber du wirst dir in 4 Monaten dankbar sein, wenn du dich heute gekümmert hast.
Genau, ne? Ja.
Und genau, und ich glaube auch dieses, weil mir das gerade nochmal bewusst geworden ist, wo sie das auch gerade nochmal mit Mutter und Kindern angesprochen haben, dass wenn wir diesen ersten Schritt gehen bei uns selbst, dass wir dann ja auch dieses Vertrauen in unsere Kinder auch am Ende nochmal stärken. Also wenn wir unser eigenes Vertrauen stärken, können wir auch das Vertrauen in unsere Kinder stärken, weil ich glaube, das ist auch noch so ein krass wichtiger Punkt, dass wir auch an unsere Kinder glauben, ja. Dass wir in unsere Kinder vertrauen, weil ich glaube da so sehr dran, ich habe so einen unerschütterlichen Glauben an mein Kind, dass der, egal wie herausfordernd das ist, dass der das richtig gut packen wird. Und ich glaube da so sehr dran, dass ich auch, dass es für mich keine andere Option gibt. Und ich glaube, dass das auf Kinder überschwappt und das macht was.
Ja, ja. Das, dann machen sie ihrem Kind ein ganz großes Geschenk mit der Haltung. Das ist super. Und das ist perfekt. Wir dürfen auch Krisen zulassen. Auch unsere Kinder dürfen Krisen erleben. Das will keiner. Das ist ganz, ganz klar. Aber die schaffen das auch. Es ist ganz viel Kraft in uns Menschen. Es ist ganz viel Kraft in Kindern. Und ja, wenn Mütter ihren Kindern vertrauen, dann entwickeln Kinder auch ganz tolle Kräfte und können Dinge überwinden und auch wirklich oft was ganz Gutes draus machen. Ich habe ja auch ganz viele Klienten, die zum Beispiel Trennungskinder sind und die wunderbare, starke, tolle Menschen sind. Also ja, das geht.
Ja, dankeschön. Ich danke Ihnen sehr, Frau Walz. Ich danke Ihnen für dieses total beseelte Gespräch. Ich fand es wirklich wunderschön, mit ihm mich zu unterhalten. Ich danke Ihnen für all das, was Sie rausgeben durch Ihr Buch, durch Ihre Arbeit. Ich werde natürlich alle Ihre Kontaktdaten auch in den Shownotes verlinken, dass man sie finden kann.
Dankeschön.
Und ja, einfach nur danke für all das, was Sie hier uns heute mitgegeben haben.
Danke auch. Also Frau Herder, das kann ich von Herzen nur zurückgeben. Es ist eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Das liegt immer ja auch am Gegenüber, wenn so eine Atmosphäre entsteht. Und wie gesagt, ich finde das toll, was Sie machen. Es ist so ein tolles Angebot. Und da einfach mal dabei sein zu dürfen, ist wirklich auch ein Geschenk an mich. Vielen, vielen Dank an Sie.
Vielen, vielen Dank. Einen schönen Tag noch.
Ihnen auch.
Tschüss.
Willkommen zurück. Ich bin ganz beseelt aus diesem Gespräch mit Ute Walz rausgegangen. Ich finde, sie ist eine unglaublich tolle Persönlichkeit mit einer so tollen Aura und so einer Herzenswärme, die auch durch den Bildschirm und durchs Mikrofon hindurchkommt. Ich freue mich, deine Gedanken zu diesem Gespräch zu hören. Teil sie doch gern mit uns, entweder in den Kommentaren bei Spotify oder auch auf meinem Instagram-Account unter @elefantenreise. Ich freue mich immer von dir zu lesen. Bewerte und abonniere diesen Podcast unbedingt. Damit hilfst du mir noch so, so viel mehr, Mütter zu erreichen. Vielen Dank, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du für ein gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Tag. Deine Yvonne.